Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Brigitte Hausmann. Sie haben beide oder studieren beide am Deutschen Literaturinstitut und Sie haben beide vorher auch die Tippgemeinschaft herausgegeben. Sie haben in der Lyrik schon einige Preise erhalten. Da gibt es, glaube ich, sehr viele Parallelitäten. Sie waren beide Finalistinnen beim Lyrikpreis München und Sie waren erfolgreich beim Leons und Lena Preis. Da hat Özlem hat da dort den Weihrauchpreis erhalten. Sie hat drei Bände übersetzt aus dem Türkischen ins Deutsche. Und das ist schon eine ganze Menge an Dingen, die ihr im lyrischen Bereich gemacht habt. Und es werden beide Debüts erscheinen von den Autoren in diesem Jahr. Von Sibylla Fritschitsch-Hausmann wird im Poetenladen das Debüt erscheinen in der Reihe Neue Lyrik. Ich weiß noch gar nicht, wie das Debüt heißt. Weißt du das schon?
Nee, weiß ich auch noch nicht.
Weiß es auch noch nicht. Und dein Debüt wird auch im Elif Verlag erscheinen in diesem Herbst oder in diesem Jahr. Weißt du schon, wie dein Debüt heißen wird? Auch nicht. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ihr habt dann noch viele Möglichkeiten, auch was ganz anderes zu schreiben. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wie es zu dieser Anthologie kam. Und da möchte ich euch auch nochmal fragen, ihr hattet ja ursprünglich die Idee, seid mit der Idee an mich herangetreten. Wie ist diese Idee und wie ist das Buch in der Hinsicht dann entstanden, dass ihr gesagt habt, wir machen eine Anthologie der deutschsprachigen Literaturinstitute?
Also wir sind ja, wie gesagt, zusammen am DLL, haben da die Lyrikseminare zusammen besucht und haben eben festgestellt, dass es in den sowieso schon vorhandenen Anthologien der Literaturinstitute oft sehr prosalastig vorgeht. Ja, also es gibt vom DLL die Tippgemeinschaft zum Beispiel und an den anderen Instituten eben auch vergleichbare Anthologien. Und da ist uns aufgefallen, dass wir eben sehr gerne noch so etwas haben möchten, wo es eben ausschließlich um die Lyrik geht.
Und ich erinnere mich, es war so, ich weiß nicht, wer auf mich zukam und ich sagte, ja, könnte ich mir vorstellen, aber nur, wenn alle Literaturinstitute beteiligt sind, weil ich empfand die Konkurrenz zur bestehenden Tippgemeinschaft dann zu groß, wenn man jetzt nur eine Anthologie des Deutschen Literaturinstituts gemacht hätte. Oder war das schon auch bei euch in Gedanken, dass man alle Literaturinstitute einbezieht, so ein bisschen?
Am Anfang war das eher auf das Literaturinstitut in Leipzig bezogen. Aber als wir dann die Idee gehört haben von dir, fanden wir das sehr gut. Also, dass man viele Lyriker dann vereint in einem Buch. Und es, weiß nicht, vielleicht wäre es auch ein sehr schmales Buch gewesen, wenn wir nur das DLL jetzt genommen hätten. Weil es ja gerade um Lyrik geht und wir wollten ja auch sehr gute Texte drin haben und deswegen fanden wir die Idee sehr, sehr gut.
Genau, dann seid ihr nicht gezwungen, sozusagen alle Studenten eures Fachbereichs zu nehmen, sondern ihr durftet überall schauen. Wir haben ja auch heute, das will ihr aber tun, ich will euch jetzt nicht vorgreifen und euch die Moderation abnehmen. Wir haben ja hier Autorinnen auch aus Wien oder Autoren aus Wien und nicht nur aus Leipzig. Gut, dann würde ich euch das übergeben und vielleicht stellt ihr die Autoren vor und wir hören dann was. Ja, okay.
Genau, also als erstes wird Nastassja Pensar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lesen. Und zwar ist Nastassja in Berlin geboren, 1990, und sie hat von 2014 bis 2016 am Institut für Sprachkunst in Wien studiert und ist danach nach Berlin zurückgegangen, um an der UdK szenisches Schreiben zu studieren. Genau, sie hat auch schon Veröffentlichungen, unter anderem in der Zeitschrift Hand und in der Zeitschrift Jenny. Und sie hat Stipendien erhalten vom Literaturhaus Frankfurt und von der Crespo Foundation. Genau. Und ja, wir fanden Ihre Texte sehr, haben uns sehr angesprochen und ich glaube, Özlem sagt jetzt noch eine Kleinigkeit dazu. Ja?
Genau, also in Natasjas Texten wird sehr viel Kritik an der Gesellschaft geäußert, an Phänomenen, das was wir als Moderne bezeichnen, hervorgebracht hat. Und immer mit so einer Andeutung darauf, dass es vielleicht viel größere Probleme sind als nur Oberflächenphänomene. Genau. Dann möchte ich gerne abgeben an die Autorin.
Achso, ja. Genau, wir hatten uns noch überlegt, wir fragen immer noch eine schlaue oder auch nicht so schlaue, wie auch immer, Frage vorher. Und zwar ist es so, also ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, ist das Thema Wut. Ja. Und da wollte ich dich fragen, ob dir dazu was einfällt, ob du ja, das als etwas Positives siehst oder als etwas Negatives oder ob dir spontan vielleicht zum Thema Wut ein kleines Mini-Statement einfällt.
Ich glaube, Wut kann ein Motor sein. Das war Mini, ne? Vielleicht bestimmt.
Hallo.
Ich fange an mit Kornern am Abgrund, Teil 2, Gegenwart. Blicke auf Unterwelten werfen, Vogelperspektiven in Burschenschaftsakzeptanzgesellschaften spielen Herren die Rollen, die sie sich selbst zuschrieben. Promo. Strategien treten tierlose Satire auf. A-endende Samennamen erfreuen vor allem die Schönen, die sich in Moonboots schon oldschool fühlen. Früher war alles rougher. Gangster in Masken stürmen nicht mehr in Banken, sondern die Charts. In besseren Bildschirmauflösungen, gut, Menschentümer sind Geister. H-A-F-T. Heftige Selfies, der Beweis der fehlenden Fingerzeige alter Meister. Nennen wir sie ab hier die Uniformvertreiber, die Freigeistigen in Aufputschmittel verliebten. Handshakes heben sie hoch in Herrschaftsposen und warfen die Hütchen, wenn erste Reihe Mädchen als Dank für Machtspielchen oh yeah in Richtung Bühne riefen. War Hochzeit der Hundestyles von auf große Groupie-Scharen hoffenden auf Ritalin inhaftierten. Heute so spielen kreative Hashtags erfinden und wer hat den schnellsten Tinderfinger? Rückzug. Dekosendungen und Socken sortieren mit nach Vanille duftenden Frischluftkerzen und Raumspray-Partys. Botox-Meeting Deluxe. Endlich Entschleunigung. Nur Back in the Days hat ein Problem. Am Anfang war auch schon alles ausgelutscht. Kornern am Abgrund 3, Zukunft. Denken die großen Gedächtnisstützen auf Hochkonjunktur? Internationale Serendipität. Promise me you'll be inter. Nationality, du Webidentitärer, freust dich, wenn das Mädchen flashig in 3D auftaucht, sobald du vom Touchscreen aufschaust. What's up, amigo? Du bist nicht alt genug für analog. In Japan haben die Jungen kein Love Life. Sie spielen sich struppige Genmutationen, sie lieben die virtuelle Reality, bis sich das alles ins Grundhirn gewunden, wir dastehen und auf den letzten Baum mit dem letzten Finger zeigen und rufen, die Schönheit, schau doch, die Schönheit. Nur in Zukünften nach Dystopien zu suchen, ist easy. Wer ist dieser Blick auf das Fehlerhafte hier? Spendenaufruf per Videoclip. Ich ramme mein Lächeln in untertitelte Clips. Raise funds wohin? Bildung ist Aid für die Welt. Trage wie Äffchen breitarmige Kids nieders, zücke Taschen, rüttle an Konten, aber ihr lacht. Lacht, weil ihr wisst, wer ihr seid, tragt die Last wie sexy Couture, white, weil so ist, wer ihr seid. Schließt den Pakt mit Frau Karma, erklärt ihr die Gründe. Sie ist immer von offenem Herzen, tanzt high an den Stränden, lacht, lacht. Leid, live hinter Rücken wedelt die Fahnen der Machtlosigkeit, wir Kinder. Das Imperium schlägt zurück. Ich gründe Schools und ihr tanzt an Stränden. Und jetzt lese ich das letzte Gedicht. Es ist das erste Gedicht, das ich geschrieben habe und ist aufgepoppt und dachte, warum nicht? Wenn ich spreche vom Wesen der Zeit, vom Geist deiner Welt und du fragst. Und ich erzähle von dir und der Wahrheit, vom Aufstieg der Zeit und du hörst. Die Worte des Lebens, die keiner kennt und alle ihr Eigentum nennen und du glaubst. Das Gesagte ist wahr, das Gespielte gelebt, das Gesprochene geglaubt und dann siehst du. Die Fassade zerreißt, zerbricht und zersplittert. Es reißt weiter, weiter, es splittert. Bis du erkennst, dass es gibt, was du suchst, an einem Ort, den du erreichst, wenn du fliegst. Ich spreche vom Leben und du hörst.
Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Nastassja. Als nächstes liest Maja Maria Becker. Sie wurde 1976 in Niedersachsen geboren und hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert von 2012 bis 2006. Und zuletzt ist von ihr erschienen im Hochrot Verlag Im Schwerefeld des Mondes. In den Gedichten, die in diesem Buch drin sind von Maja, gibt es einen Kontrast zwischen antiken Motiven und einer gegenwärtigen Szenerie. Einen sehr interessanten Kontrast. Und es wird die Perspektive der schwachen Randständigen eingenommen, ohne dabei zu moralisieren, sondern mit einer... ja, mit einem anrührenden, absurden Humor. Genau. Und jetzt noch meine Frage. Eine etwas pragmatischere Frage jetzt für mich. Du hast mit Schwerefeld, im Schwerefeld des Mondes debütiert. Und das sind Erzählungen, glaube ich, ne?
Es ist eine Erzählung.
Eine Erzählung. Und du schreibst momentan an einem Roman, richtig?
Genau.
Und da ich dich immer sehr bisher eben als Lyrikerin wahrnehme, obwohl ich natürlich eigentlich das auch weiß, dass du auch Prosa schreibst, wollte ich dich fragen, ob es von der Motivik oder von der Perspektive Ähnlichkeiten, ob du da Ähnlichkeiten wahrnimmst zwischen deiner Lyrik und deiner Prosa.
Ähnlichkeiten bestimmt, weil ich sehr stark auch mit Wahrnehmungen arbeite und das mache ich auch in meiner Prosa. Und eigentlich würde ich persönlich sagen, dass meine Prosa eigentlich viel lyrischer ist als meine Lyrik, die ist eigentlich eher erzählend. Also vielleicht merkt man das auch im Folgenden.
Alles klar, gut, danke.
Wie schon gesagt wurde, ich arbeite auch mit Umschreibungen von Mythen und Mythologien oder Neuschreibungen. Und aus diesem Projekt werde ich jetzt drei Gedichte vorlesen. Und ich beginne mit Daphne. Als die Jagd langsam ein Ende nahm, dachte niemand mehr an Daphne. Die Fenster wurden geschlossen, die Geräusche verstummten, nur das Licht blieb noch eine Weile dem Rhythmus ferner Länder treu. Etwas Glas spiegelte sich in anderem Glas, eine Form in einer anderen Form. Die Tiere wurden sehr ruhig, nun, da die Musik hinter die Stämme der Bäume zurücktrat, spielte sich anderswo alles ab. In den Filmen spielte zum Beispiel der Tango. Sie, war ja sehr schön gewesen. Doch dass ich das Schildchen mit Waschanweisungen aus ihrer Unterwäsche ragen sehen konnte, sorgte dafür, dass es mir nicht möglich war, sie anzusprechen. Manche Vögel lehnten sich da mit dem Rücken gegen die Nestwände unzähliger Nester. Und es herrschte die ganze Nacht die Vorstellung vor, das Leben hätte morgen etwas zu bieten. Ganz kann niemand verstehen, was vorgefallen ist. Die Flucht, eine Bewegung ohne Verpflichtung. Ein Fenster schlägt auf und wieder zu. Pandora. Ich begegne dir im ersten Haus ohne Musik, das jemals mein Zuhause wurde. Zwischen deinem Finger und meinem Auge das Stück Mull, der Schnitt tief und ohne Blut, mit Cutgut zugenäht. Denn jeder Handschlag macht den Finger krumm, wie in dem Schlauchkleid, das du trägst, bei jedem Schritt ein Schlitz sich öffnet, dass Keime vielleicht ins Dunkle dringen und dort keimen. Die Fäden sind zur besseren Lokalisierung blau, dass, wenn das Fleisch sich darum schließt, ein Ende sichtbar bleibt. Und wer dran zieht, der spürt den Widerstand, mit dem die Katze zieht. Minka öffnet die unterste Schublade, darin Garnrollen liegen. Minka, der ein Afrikaner die inneren Organe entnahm und sie auf dem Sofa liegen ließ. Der rasierte Bauch, an dem ihre raue Zunge leckt. Der Bauch, der ohne Fäden aufspringt. Ein Reißverschluss, darunter roh das Fleisch. Und eine Trompete, die im Nachbarhaus die Tonleitern übt. Es ist ja nur, dass du etwas gestohlen hast und in Brusthöhe mit dem Messer nun am Diebstahlschutz hantierst. Was du auch tust, es ist gefährlich. Die Brust trägt in sich das lange gewundene Organ, das nur beschädigt ist mit Verdauen, in der Regel nicht sichtbar. Niemand darf je erfahren, was in der Büchse ist, was sich dort zusammenrollt, die Beine in sich verschränkt, ein medizinischer Knoten. Und das dritte und letzte, Ägina. Er war schon in der Straßenbahn der Lauteste, mit Rufen, wie auch Schwäne sterben. Komm doch mal runter, traute keiner sich zu sagen. Es trat ja alles mehr als deutlich schon hervor, im Vorbeischauen. Ein paar Alte wussten plötzlich Tags und Scratchings wertzuschätzen, wie froh sie waren, auch der Fahrer, als ich endlich ausstieg. Schönefeld ab Naundorf. Und er mir folgte. Sein Schritt fordernd wie eine Strafe, die trotz Anstrengung nicht aufhören will zu drohen. Ich schaue zurück in meiner dunklen Gasse, wo Bäume zum Laternenlicht hinwachsen und unter sich die Schatten einer Glocke. Wasser, flüchtige Gedanken. Es hilft kein Weh und Ach. Ich habe mich gerade an meine Haustür angeschlossen, als er heran ist. Alles im Innern ist für eine Nacht ein Puff und ein sehr günstiger. So sprechen sie in OMCGs. Er verlangt ja nichts, bloß ein Ende des Verlangens. Er drückt dich einfach mit der Tür ins Haus, reißt an den Haaren dich zu Boden, ist selbst in sich gefangen. Ist Pflanze, Adler, Vieh. Und starr in seinem Leib, wie Blut aus einer Wunde stößt, drängt er an dich. Dreigeteilt, sein Rücken aufgenäht mit Stichen, seine Haut ein Gefäß, das nicht zum Schöpfen dient. Die Mutter hat dich stets gewarnt. Nun steht er da, Zeus, sein Penis groß und kräftig und stark nach links gebogen, dass du in einer Tour ausweichen möchtest, weil er so groß ist und so stark gebogen. Und ein kleiner schwarzer Käfer rennt, als wäre der Teufel gleich dahinter, über die alten, ausgelaufenen Treppenstufen runter. So bist du kurz nicht mehr allein, erfreut am innersten Gefühl, aus dem die übrigen, so sagt man wohl, entstehen. Ein paar Feigen liegen an der Kellertür, entrückt aus deinem Rucksack. Und ein Himmel, fern des Feuers, aus dem noch Häuser größer, schwärzer niederwachsen. Und Licht brennt hinter jedem zweiten Fenster und hinter jedem anderen geschieht gespiegelt, was dir geschah. Nur anders. Als der Hausmeister dich findet, dich zitternd hoch zu deiner Wohnung führt, weißt du es gleich. Er ist sehr gut darin, den Fahrstuhlschacht instand zu halten, im Brandfall nicht benutzen. Doch nun will er dich nicht in Ruhe lassen. Als du ihn zur Tür begleitest, bleibt er unter einem Vorwand. Er ist seit Jahren Witwer, fällt dir ein. Und irgendwo musst du ja hin mit dem, was zu tragen du nun hast. Und wenn man euch so sehe, hier so in der offenen Tür, man wüsste nicht, wie euch für Liebende erachten und müsste es doch. Vielen Dank.
Ja, unser dritter Autor, der heute liest, ist Timo Brandt. Er ist 92 geboren und studiert zurzeit am Institut für Sprachkunst in Wien. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Jenny und hat 2013 beim Treffen junger Autoren ist Preisträger beim Treffen junger Autoren 2013 gewesen. Seine Gedichte, die er uns eingereicht hat, es gibt sehr viele sehr zarte Naturbeschreibungen, die jenseits von allem existieren, die aber auch manchmal ein lyrisches Ich ein bisschen tangieren und manchmal vom Menschen zerstört werden. Er hat immer in dem roten Faden seines Gedichts immer wieder Digressionen, kleine Abschweifungen, klangliche Assoziationen und man hat das Gefühl, dass die Bilder im ersten Moment nichts mit dem zu tun haben, was beschrieben wird, aber dann doch immer in den Kontext eigentlich hineingehören. So, meine Frage wäre, dieses, was mir aufgefallen ist bei deiner Einreichung zwischen Natur und Zivilisation oder dass da immer so eine Gegenüberstellung ist und es zieht sich fast durch jedes Gedicht so ein bisschen. Und ich wollte fragen, ist das etwas, was dir ein besonderes Anliegen beim Schreiben ist oder wie kommt das, dass sich das so durch deine Texte zieht?
Ob es mir jetzt direkt ein Anliegen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es kommt immer wieder vor, gerade wenn ich nach Bildern oder nach einer Sprache suche, die das ausdrücken kann, was ich ausdrücken möchte, kommt dieser Clash immer wieder zustande, habe ich das Gefühl. Also ich kann ihm nicht ausweichen, wenn ich das schreiben will, was ich schreiben will. Wenn das als Antwort ausreicht.
Ja, für den Moment.
Okay. Dieses Mikro. Ah, okay. Ja. Muss nur ein bisschen näher ran. Dieses Gedicht heißt Elegie von den Wäldern. Ihm ist ein Zitat vorangestellt von dem französischen Schriftsteller Francis Ponge, was ich jetzt dann auch mit vorlese. Zitat: Immer wieder zurückkommen auf das Objekt selbst, auf das, was es unterscheidet vor allem von dem, was ich bis zu diesem Moment schon über es geschrieben habe. 1. Kreolische Stämme, keine Völker, sondern Kiefern, Bäume, die aus ihren Rinden heraus kaum knacken und nur wehen, eine wirkliche und doch fast schon von der Hand zu weisende Erfahrung. Diese Schiffsmasten ohne Operndecken, ohne Gladiatoren, Hymnen und Rauschen, macht daraus zwar eine Menge, aber keine Stimme. Du bist anwesend, aber wer ist abwesend, dass so eine Fülle in der Leere bleibt überhaupt? Keine Gischt und doch Variationen von Welle, die der Wind verbaut, verzögert, verströmt. Keine Lianen oder Sonnenrippen versperren den Weg, kein Eichelheer, keine Teppiche, sie auszuschütteln, keine Kerzen, sie auszublasen. Nachts wird es einfach dunkel. Und es fehlen vielleicht die Planken am Boden. Etwas fehlt, der sichere Halt. Denn du bist sicher, während die Bäume wanken, aber nicht brechen. Du gehst und die Angst vor dem Brechen wächst in den Himmel. Was wankt? Das Auslasten ungesichteter Müdigkeit, das Uferrinnen der Sicht, das fortgewaschen wird vom rundgebauten Kugelschlag, den du voranschiebst, deine Blicke, die Masten, ein Segel ist auf jede deiner Neuronen tätowiert, ergänzt. Und für manchen sind alle Bäume braune Ladebalken, und du ziehst bitte warten aus der ganzen Umgebung. Doch bist du das Programm? Den Wald kannst du nicht laden. Dein Speicherplatz ist viel zu voll mit anderen Dingen. Mensch du, nicht Wind. Allerdings, wenn du wolltest, könntest du dich einfach formatieren. In diesen Kegeln verschwinden. Diesem weiten Feld der auf- und abgereihten, wie leere aufgebauten Zündholzstreifen. Unbeeindruckt, ein Gefühl von Kernen in ihrem Anblick, fruchtfleischarm. Aus welchem deiner Sinne kam dieses Eindrucksantrag? Da, wo Platon überstimmt wird, sich verläuft, die Kiefern vor lauter Bäumen, lauter Wald nicht sieht, sind wir noch immer angekommen. Wir sind der sparsamste Teil in diesem Bild. Gott oder ein Animus hat die Kosten übernommen und etwas, vielleicht ein Ding, ist an so viel Freiheit verschwendet. Du selbst willst es nicht sein und schlenderst, gehst hinein ins Wesen oder fort. Es gibt viel zu viele Wörter mit B und G, viel zu viel, was rau und sanft ist, außerhalb deiner weichen Augen, deines harten Nervs. Ja, und noch zwei kürzere Gedichte. Das erste heißt Vergänglichkeit. Noch suche ich nach Land dort, einst betreten. Wie kann es sein, dass alle diese Jahre fort sind, für immer fort und ganz entlegen? Es ist ein Knorpel, den wir täglich sprengen, in dem gefasst war jenes einzig Klare, die Abgrenzung von ungeheuren Mengen. Verlust allein und nichts kann man da ändern. So führte mich die Zeit aus meiner Kindheit in andere Welten, spärlicher an Bildern. Doch bleibt's dabei, ich bin noch da, entrissen, und an meinen Fetzen weht, näht nicht die Zeit. Und ich nähe weiter in dem Wissen, dass alles Flickwerk bleibt, schon bald verschlissen. Und noch ein sehr kurzes. Vom Zeiger, der unserer letzten Stunde zustrebt, ohne anzuhalten, wird die Kinderträne tropfen auf das Meer, von dem wir hoffen, es reiche bis zum Horizont, Kreise ziehen und nichts gestalten. Danke.
Ja, ich danke euch ganz herzlich für die Lesung. Ich danke den Moderatoren, ich danke euch fürs Zuhören. Mitten im Messetrubel Dichtungen und Lyrik zu hören, ist ja auch immer ein Erlebnis. Und ich wünsche euch noch einen schönen Messe-Spätnachmittag. Dankeschön. Tschüss. Danke für euch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.